Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche Schwein gehabt. H1N1-Pandemie verlief glimpflicher als befürchtet. Im April 2009 tauchte in Mexiko ein neues Influenza-Virus auf, das mit H1N1 bezeichnet wurde und eine Infektion auslöste, die unter dem Namen Schweinegrippe bekannt wurde. Das Virus verbreitete sich rasant weltweit und löste die erste Pandemie des 21. Jahrhunderts aus. Pünktlich zur beginnenden Grippesaison 2010 ist es Zeit für einen Rückblick. Am 10. August dieses Jahres hat die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, die H1N1-Pandemie für beendet erklärt. Das heißt nicht, dass diese Form der Influenza nun passé ist. Die WHO rechnet nach wie vor damit, dass das Virus weiterhin zirkulieren und Grippefälle auslösen wird. Eine gesundheitliche Notlage von internationaler Bedeutung sieht sie jedoch nicht mehr. Möglich ist allerdings, das weiß man von Pandemien in der Vergangenheit, dass es in dieser sogenannten postpandemischen Phase in einzelnen Ländern nach wie vor zu räumlich begrenzten Epidemien kommen kann. Die WHO rät deshalb dazu, die Überwachungsmaßnahmen weiterhin aufrechtzuerhalten, um frühzeitig Epidemien oder gar eine neue Pandemie zu erkennen. Ihren Ausgang genommen hatte die H1N1-Welle im April 2009 in Mexiko. Nachdem dort zahlreiche Erkrankungsfälle gemeldet worden waren, konnte das Virus aus zwei erkrankten Kindern in Kalifornien isoliert werden. Bei dem Erreger handelt es sich um eine neue Variante des Influenza-Virus A, eine Reassortante mit Bestandteilen aus vier unterschiedlichen Viren, nämlich dem nordamerikanischen und dem eurasischen Schweineinfluenza-Virus sowie dem aviären und dem humanen Influenza-Virus. Angetrieben nicht zuletzt durch den internationalen Reiseverkehr, verbreitete sich der Erreger schließlich mit großer Geschwindigkeit weltweit, sodass sich die WHO im Juni gezwungen sah, die Pandemiestufe 6 auszurufen.
Dies bedeutet, dass mindestens 2 von 6 WHO-Regionen von einem neuen Virustyp betroffen sind und es zu anhaltenden Übertragungen von Mensch zu Mensch kommt. Zuletzt war dies vor über 40 Jahren in der Influenza-Saison 1968-69 bei der sogenannten Hongkong-Grippe geschehen, die damals nach allgemeinen Schätzungen bis zu 2 Millionen Todesopfer zur Folge hatte. Entsprechend negativ war 2009 der Begriff Pandemie besetzt. Doch ganz so schlimm wie befürchtet kam es nicht. Es zeigte sich vielmehr, dass die Verläufe milder als erwartet waren, speziell bei Patienten ohne Grunderkrankungen. Vor allem jüngere Menschen erkrankten an der Schweinegrippe. Über 60-Jährige wiesen in rund 30% der Fälle Antikörper auf, die sie durch frühere H1N1-Infektionen erworben haben mussten. Im Oktober 2009 waren der WHO weltweit 414.000 bestätigte Infektions- und 5.000 Todesfälle gemeldet, wobei die Dunkelziffer höher liegen dürfte. In Deutschland wusste man, dass eine Erkrankungswelle kommen würde, doch man wusste nicht, wann sie auftreten wird. Zunächst kam es im Zeitraum von April bis Juli zu einzelnen Fällen, die überwiegend aus dem Ausland importiert waren, zuletzt vor allem aus Spanien. Von August an nahm dann auch die Zahl der autochthonen Infektionen stark zu, bevor es im Oktober zur ersten Erkrankungswelle bei uns kam. Insgesamt wurden in Deutschland bis zum Februar dieses Jahres rund 220.000 Fälle erfasst. Bis zum September waren 258 Patienten an der Infektion gestorben, der überwiegende Anteil davon in der Altersgruppe von 35 bis 59 Jahren. Dies zeigt, dass die Folgen der Schweinegrippe bei weitem nicht so drastisch waren wie anfangs befürchtet. Würde man beispielsweise die Daten der großen Influenza-Epidemie von 1918, der berüchtigten spanischen Grippe, auf die heutigen demografischen Verhältnisse extrapolieren, so wären in Deutschland statt der rund 250 Todesfälle etwa 116.000 zu erwarten gewesen.
Professor Dr. Renat Jörg Hacker, damaliger Präsident des Robert-Koch-Instituts, kurz RKI, in Berlin und mittlerweile Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, gibt zu, dass ihn die Situation im April 2009 überrascht hatte. Wir konnten zum damaligen Zeitpunkt weder einordnen, wie schwer die Infektion ist, noch wie schnell sie sich ausbreitet. Aber wir mussten darauf gefasst sein, dass es sich dabei um ein gravierendes Ereignis handelt, was es ja letztendlich auch war, berichtet er. Überraschend sei für ihn gewesen, dass sich das Virus zwar rasch ausbreitete, aber bei den meisten Infizierten nur eine milde Symptomatik auslöste, wenngleich es auch Todesfälle gab. Die intensivmedizinische Betreuung der Patienten war hier in Deutschland sehr gut. Nicht zuletzt deswegen ist die Welle bei uns recht glimpflich verlaufen, ist er überzeugt. Auch vom technischen Aspekt her sei man der Pandemie hierzulande angemessen begegnet. Man habe das Virus teilweise eingrenzen können, indem man beispielsweise einzelne Schulklassen oder auch ganze Schulen geschlossen habe. Aber auch ein spezifischer Test habe bereits sehr früh vorgelegen. Was im Nachhinein nicht so gut funktioniert hat, besonders in der zweiten Phase, war die Kommunikation. Problematisch war, dass innerhalb der ärztlichen Fach- und Berufsverbände widersprüchliche Informationen kommuniziert wurden. Das führte in der Ärzteschaft, aber auch in der Öffentlichkeit zu Verunsicherung. Wir hätten gerade vom RKI stärker in die Fachkreise hinein wirken müssen und wir hätten die Pandemiekommission am RKI intensiver beteiligen müssen, kritisiert er. Zukünftig hält es Hacker für wichtig, die internationale Zusammenarbeit in der klinischen Forschung, besonders bezüglich Symptomatik, Behandlungsmöglichkeiten und Übertragungswegen, zu stärken. Für die Zukunft müssen wir lernen, bei solchen Pandemien intensiver und offensiver auf die Bevölkerung zuzugehen und auch möglichst offen mit diesem Geschehen in der Öffentlichkeit umzugehen. Das wird meiner Erfahrung nach mittel- und langfristig immer honoriert, erklärt Hacker.
Auch Privatdozent Dr. Med Girard Krause, Leiter der Abteilung für Infektionsepidemiologie am RKI, sieht in der Kommunikation eine große Herausforderung. Es sind zweifelsohne Fehler gemacht worden, für die ich eine Reihe von Faktoren verantwortlich halte und daher keine bestimmte Berufsgruppe anschuldigen will. Teilweise haben aber auch einfach Informationen gefehlt, die man hätte übermitteln können. Und manche Entscheidungsprozesse, insbesondere bezüglich der zu bestellenden Anzahl von Impfstoffen, hätten wohl offener und frühzeitiger erläutert werden sollen, erinnert er sich. Was Krause als positiv empfunden hat, war das gut funktionierende Frühwarnsystem. Die anfänglich teils massiven Maßnahmen zur Pandemieeindämmung hält er daher nicht für übertrieben. Die Datenlage war zu diesem Zeitpunkt noch etwas unsicher und wir mit einem eingreifenderen Verhalten zunächst einmal auf der sicheren Seite. Mit steigendem Informationsgrad habe man dann die Maßnahmen zurücknehmen und gezielter reagieren können. Dies sei allerdings nicht ganz optimal gelaufen und hätte so zu Verunsicherungen geführt. Wir müssen an dieses Problem zukünftig rigorose herangehen und den Menschen klarmachen, dass ein Ändern der Strategie nicht auf Unsicherheit, sondern auf Anpassungen an entsprechenden Erkenntnissen beruht. Mängel attestiert Krause allerdings der Funktion der WHO als Drehscheibe von Fachinformationen, die nicht in dem erwarteten Maße funktioniert hätte. Ich hätte mir gewünscht, dass die WHO nicht nur die von einzelnen Ländern erhobenen Daten zusammenträgt, sondern diese Informationen auch derart aufbereitet, dass wir sie auf nationaler Ebene in Empfehlungen hätten umsetzen können, kritisiert er. Krause zieht als eine der Lehren aus der Pandemie, dass man sich Gedanken machen müsse, wie ernst man in Deutschland zukünftig Prävention nehmen und wie genau man sie betreiben wolle. Verschiedene Faktoren wie die öffentliche Wahrnehmung, die Wahrnehmung der Ärzteschaft oder die Infrastruktur überhaupt waren nicht ausreichend, um eine groß angelegte, bevölkerungsbezogene Präventionsmaßnahme zu organisieren. Damit haben wir in Deutschland ein Problem und insofern haben wir Glück gehabt, dass wir so glimpflich davongekommen sind, glaubt Krause.
Für Professor Dr. Med Nikolaus Müller-Lantzsch, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Virologie, klangen die anfänglichen Meldungen zur Pandemie recht dramatisch. Als die Infektion sich dann relativ schnell weiter ausbreitete, wurde klar, dass die Pathogenität des Virus nicht ungewöhnlich hoch, sondern vergleichbar mit der der bekannten Influenza-Viren war, erinnert er sich. Ein Hauptmanko im Rahmen der Pandemie sieht der Virologe in einer unzureichenden Öffentlichkeitsarbeit seitens der zuständigen Stellen, vor allem bezüglich der Impfstoffe. Problematisch seien hier beispielsweise die Informationen zum Adjuvans gewesen, das seiner Auffassung nach allzu negativ dargestellt wurde. Das Ganze endete in einer regelrechten Hysterie und keiner wollte mehr den Adjuvans-Impfstoff bekommen. Dabei war das Adjuvans zuvor schon millionenfach in anderen Impfstoffen angewandt worden, bemängelt er. Auch die Presse hätte die Situation häufig zu Unrecht dramatisiert. Presseerklärungen seitens der Deutschen Gesellschaft für Virologie seien allzu oft ignoriert worden. Wohl, weil sie zu vernünftig waren, wie Müller-Lantzsch konstatiert. Lobende Worte findet er für das RKI, das nach seinen Worten alles getan hat, was möglich war.
Der Impfstoff war tatsächlich ein heißes Eisen in der Diskussion um die Schweinegrippe. Da war auf der einen Seite das Adjuvans, über das teils recht heftig gestritten wurde. Aber auch das PR-Desaster der Bundesregierung, die für Staatsbedienstete einen adjuvansfreien Impfstoff orderte. Uns war klar, dass das schiefgehen musste. Wir hatten auf die Problematik hingewiesen, waren damit aber erfolglos. Das ist unglücklich gelaufen, sagt Professor Dr. Med Johannes Löwer, ehemaliger Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts und dessen derzeitiger Pandemieberater. Andererseits bestand zunächst die Befürchtung, dass es nicht genügend Impfstoff für alle geben werde. Als die Pandemiewelle Deutschland erreicht hatte, wollten sich aber bei weitem nicht so viele Menschen impfen lassen wie angenommen und zahlreiche Impfdosen blieben ungenützt. Löwer ist allerdings überzeugt, dass die Debatte um den H1N1-Impfstoff der Weiterentwicklung von Influenza-Impfstoffen auch einen positiven Schub gegeben haben. Es wurde eine Diskussion angestoßen, die für die Entwicklung neuer Modelle nur hilfreich sein kann. So gibt es beispielsweise auch Influenza-Impfstoffe mit attenuierten Lebendviren, die als Nasenspray appliziert werden. Das könnte eine gute Option für kommende Pandemiewellen sein, sagt er. Ich ziehe als Lehre aus den Geschehnissen, dass jede Pandemie anders verläuft und man in allen Plänen, egal ob sie die allgemeine Pandemie oder die Impfstoffe betreffen, offensichtlich flexibler sein muss, als wir das waren. Nur dann können wir für die Zukunft gewappnet sein, resümiert Löwer. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Der Autor war Dr. Med-Johannes Weiß, Bad Kissingen. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.